Gut, ihr Lieben. Dann können wir unsere Bibeln aufschlagen oder unsere Apps zum Hiob, Kapitel 11. Hiob, Kapitel 11, das ist schon unser eigentlicher Text, aber hier fangen wir an. Hiob, Kapitel 11 und Vers 5. O, dass doch Gott reden möchte und seine Lippen auftäte gegen dich. Und dass er dir doch die Geheimnisse der Weisheit verkündete. Denn es gibt noch doppelt so viele, wie du weißt. Um Weisheit soll es heute gehen, um die Tiefe der Weisheit, um die Geheimnisse der Weisheit. Dass er dir doch die Geheimnisse der Weisheit, Vers 6, verkündete, denn es gibt noch doppelt so viele, wie du weißt. Die Menschen halten sich für klug und intelligent und weise mit all den technischen Errungenschaften, Erfindungen, all den Informationen, die wir heute zur Verfügung haben, große Bibliotheken, das Internet, künstliche Intelligenz. Aber all das ist nicht mehr als ein winziger Tropfen Wasser in einem großen Eimer im Vergleich zu dem, was wir in Gott haben. Die Bibel hat uns viel zu sagen über diesen großen Wert von Weisheit und darauf basierend dann, was unser Verlangen diesbezüglich sein soll. Wenn Weisheit sehr wertvoll ist, dann sollten wir großes Verlangen haben, diese Weisheit zu erlangen. In Sprüche 16, Vers 16 heißt es, wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold, und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Was ist also wertvoller? Gold und Silber oder Weisheit? Die Bibel sagt Weisheit. Dieser eine Vers schon zeigt uns den großen Wert der Weisheit und dass sie deshalb begehrenswerter sein soll als Gold und Silber. In Sprüche 8, Vers 10 heißt es, nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber und Erkenntnis lieber als feines Gold. Ja, Weisheit ist besser als Perlen und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. Gott ist so voller Weisheit und wir brauchen viel mehr von dieser Weisheit von ihm. Gottes Weisheit im Vergleich zu unserer menschlichen Weisheit, fleischliche Weisheit, auch nach der Errettung. Einige von euch haben das schon gelernt. Andere sind dabei, das zu lernen. Andere müssen das noch lernen. Wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen wahrer Weisheit und menschlicher Weisheit. Zwischen der Weisheit, die von Gott kommt, und der Weisheit, die aus unserem eigenen Herzen kommt. Unsere Herzen, die so überaus trügerisch und böse sein können, wie es in Jeremia 17 heißt. Das müssen wir lernen, wenn wir dem Herrn gefallen wollen und recht für ihn leben wollen. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Text und der steht in Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3. Ich lese ab Vers 13. Jakobus 3 ab Vers 13. Die Fenster könnt ihr dann irgendwann mal wieder zumachen. Dann, ja. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Frage, die Jakobus hier in Vers 13 vor uns bringt, ist überaus wichtig und von größter Bedeutung. Wer ist weise und verständig unter euch? Weisheit, das ist wahrscheinlich eines von den Dingen, die wir am allermeisten brauchen. Doch ist es unbeschreiblich schwer, Menschen zu dieser Weisheit zu bringen, wie sie hier beschrieben und definiert wird. Nicht unsere Definition von Weisheit, sondern diese Definition von Weisheit, die wir hier finden. Etwas in uns, unser trotziges Herz in seinem gefallenen Zustand, sträubt sich gegen das, was wir hier nacheinander aufgezählt bekommen. Nun, Gott hat Mittel und Wege, uns diese Dinge beizubringen und zu lehren. Manchmal muss er uns an den Rand der Verzweiflung bringen, bis wir das endlich lernen. Aber eines kann man von vornherein sagen: Weisheit kommt nie schnell und sie kommt nie leicht. Weisheit kommt nie schnell und sie kommt nie leicht. Obwohl es nicht wenige gibt, die auf die Frage des Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch, wahrscheinlich schnell und selbstsicher die Hand hebe und sage: Ich. Deshalb sagt er hier wahrscheinlich auch in Kapitel 3, Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Offensichtlich hat er viele da diese Ambitionen. Diese Weisheit, von der Jakobus hier spricht, ist nicht nur wichtig für unsere Beziehung zu Gott, sie ist wichtig für unseren Umgang mit unseren ganzen Mitmenschen. Und sie ist so überaus wichtig für das Leben in der Gemeinde. Und wir können sehr gut das erkennen und unterscheiden, wenn wir welche sehen, welche die Frucht der Weisheit von oben bringt und welche Frucht der Weisheit von unten hervorbringt. Wenn wir hier noch einmal lesen, Vers 14, da heißt es: Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Siehst du, Neid, Selbstsucht, Streitsucht, Unordnung, jede böse Tat, sie kommen von dieser irdischen, fleischlichen, teuflisch-dämonischen Weisheit. Und jetzt überlegt ihr mal einen Moment, was diese Dinge in einer Gemeinde anrichten können. Ist furchtbar. Neid, Selbstsucht, Streitsucht, Unordnung und jede böse Tat. Und jetzt vergleiche es einmal mit der Weisheit, die von oben kommt, von Gott kommt, in Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Siehst du den Unterschied? Gewaltiger Unterschied. Zwischen der Weisheit, die von unten kommt, und der Weisheit, die von oben kommt. Deshalb ist es so wichtig, das hier zu verstehen, denn das, was wir hier vor uns haben, erklärt wahrscheinlich einen Großteil der Spaltungen, der Trennungen, Zerwürfnissen, Streitigkeiten, Kämpfen und Verwirrung in so viele Gemeinden, die so offensichtlich so zahlreich auch unter bekennende Christen und Kindern Gottes sind in der Gemeinde. Weil eine irdische, fleischliche und teuflische Weisheit, wo die regiert und nicht die Weisheit von oben. Das wäre nämlich ein ganz anderes Bild, wie man das hier gerade gelesen habe, Vers 17. Siehst du, hätten wir diese Weisheit von oben, gäbe es nicht so viel Neid, Streitsucht, Unordnung, böse Taten, Spaltungen unter Gottes Kindern. Aber die Weisheit, die von unten kommt, diese irdisch-menschlich-teuflische Weisheit, sie wirkt so überaus zerstörerisch in jeder Gemeinde. Sie kann eine Gemeinde zugrunde richten. Deshalb ist es so wichtig zu realisieren, wie ein Sofa im Buch Hiob, dass Weisheit in den Dingen Gottes nur von Gott kommen kann. Und das bedeutet, dass wir auch lernen, unsere eigenen Herzen zu kennen, wie trügerisch die sind. Wer ist denn weise und verständig unter euch, fragt Jakobus. Wer kann denn eine Situation recht beurteilen? Wer kann die rechte Diagnose stellen? Wer weiß denn dann die rechte Therapie? Wer kann die Geister unterscheiden und den rechten Weg weisen? Manche rennen ein paar Glühwürmchen hinterher und sie sind so überzeugt, das ist die Wolke- und Feuersäule, der sie nachfolgen. Sie merken den Irrtum gar nicht. Beginnen wir hier mit Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Siehst du, Jakobus, er zeigt hier nicht mit dem Finger auf irgendjemand, sondern er appelliert an den Verstand und die Gewisse seiner Zuhörer, um sie zur Selbstprüfung aufzurufen. Wie er das schon in Kapitel 2 gemacht hat, wo er den Unterschied gezeigt hat zwischen wahren biblischem Glaube und einem falschen teuflischen Glaube. So macht er das hier genauso mit der Weisheit. Sie sollen sich selber prüfen, ob das, was sie denken, dass sie haben, ob das wirklich die Weisheit ist, die von oben kommt, oder ob es die falsche Weisheit ist. Und er beginnt hier mit Sanftmut. Die Sanftmut der Weisheit. Sanftmut. Was ist mit Sanftmut gemeint? Nun, das griechische Wort Proteis, das wurde verwendet für wilde Tiere, die man gezähmt hat. Wilde Pferde, die man gezähmt hat. Denen man dann das Zaumzeug und das Geschirr und den Sattel anlegen konnte und sie dann führen und kontrollieren konnte. Das Bild hat er schon in Vers 3 und Vers 7 verwendet hier in diesem Kapitel. Und so zeigt sich diese wahre göttliche Weisheit darin, dass sie quasi gezähmt ist. Vom Herrn gezähmt, dass er kontrollieren und leiten und führen kann. In diesem Wort schwingt etwas mit von Milde und Unterwürfigkeit, das Gegenteil von Arroganz und Selbstbehauptung. Da ist der Herr auf der Kommandobrücke und er kann führen, ohne dass wir grimmig und finster reinblicken und dem widerstreben. Es ist ein Aufgeschlossensein, ein Wohlwollen dieser Seele gegenüber Gott, wo wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen, ohne ständige Einwände, ohne ständigen Widerstand. Es ist die dankbare Unterwerfung unter Gottes Autorität, weil wir wissen, alles kommt von dem himmlischen Vater und sein Wille ist gut, seine Wege sind gut und vollkommen, seine Liebe ist vollkommen und gut. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes Ende. Das ist diese Überzeugung. Paul Gerhardt hat es so gedichtet in dem Lied. Und wie liebt der Heiland, der von sich selber in Matthäus 11 sagt, dass er demütig und sanftmütig ist, dass wir von ihm lernen sollen. Wie liebt er die Sanftmütige und hat Wohlgefallen an ihnen. In 1. Petrus 3, Vers 4, wo es von der gottesfürchtigen Frau spricht, die sich ihren Männern unterordnen, wird gerade dieser sanfte und stille Geist als das hervorgehoben, der vor Gott kostbar ist. Das ist der wahre und schöne Schmuck einer Frau, viel mehr als alles Äußerliche, das man anlegen kann. Aber diese Sanftmut ist nicht nur wichtig und kostbar in unserer Beziehung zum Herrn, sondern auch in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und eben auch in der Gemeinde. Wo Sanftmut in den Herzen ist, da geht man mit anderen mit Respekt um. Freundlichkeit und Geduld, Milde, Demut, Barmherzigkeit. Und selbst wenn man mal ein ernstes Wort reden muss und jemand ermahnen muss, vielleicht auch, wo es um Lehrfrage geht und man festbleiben muss, dann geschieht es in Sanftmut. 2. Korinther 10, Vers 1 heißt es, ich selbst, aber Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Wo der Herr uns gezähmt und unter Kontrolle hat, da geschieht auch die Ermahnung mit Sanftmütigkeit und Milde und Freundlichkeit. Gezähmt sein von Gott. Weißt du, was das heißt? Gezähmt sein von Gott. Wenn er sagt, steh, dann bleibe ich stehen. Wenn er sagt, geh, dann gehe ich. Wenn er sagt, heb den Fuß für den nächsten Schritt, dann hebe ich den Fuß für den nächsten Schritt. Gezähmt von Gott. Weißt du, einem Jagdhund muss man nicht beibringen, wenn man mit dem über die Felder geht, wenn da ein Hase kommt, du musst ihm nicht beibringen, dass er jetzt losrennt. Das macht er ganz automatisch. Da ist er weg. Was du ihm aber beibringen musst, wenn der Hase kommt, zu sagen, sitz, ruhig, bleib, ohne dass ein Muskel zuckt, einfach nur da zu sitzen, bis das nächste Kommando kommt von seinem Herrn. Weißt du, manche Christen, die können einfach, wenn irgendwas in der Gemeinde ist, irgendwas, was ihrer Meinung und ihrer Vorstellung, ihrer Überzeugung irgendwie so gar nicht reinpasst, sie sind wie so ein Jagdhund. Ab geht's. Das muss dem jetzt einmal erklärt werden, dass das so nicht geht, dass das eigentlich anders laufen muss. Dass man das eigentlich anders sehen muss, so wie ich das sehe. Jetzt sofort. Und dann wird er angebellt, der andere. Oder sogar gebissen vom Jagdhund. Was man beibringen muss, ist, weißt du, manchmal, ich habe das früher auch, als ganz junger Christ, habe ich manchmal gedacht, okay, das sind schon Probleme hier in der Gemeinde. Ich frage mich, warum machen die älteren Christen, warum machen sie nichts? Also, sind die faul oder sehen sie es nicht oder sind sie gleichgültig gegenüber dem, was ich dachte, dass da nicht so ganz in Ordnung ist? Weißt du, über die Jahre merkt man, diese älteren Christen, die haben einfach eins gelernt, auf den Herrn zu warten, auf den Herrn zu harren, bis Zeit ist. Und dann sagt er zu denen, sitz, ruhig, bis das Kommando dann vom Herrn irgendwann kommt, okay, jetzt sprich doch mal mit dem Bruder oder mit der Schwester dann. Sanftmut wird leider oft als ein Zeichen von Schwäche angesehen. Charakterschwäche, aber das Gegenteil ist der Fall. Es erfordert Kraft, göttliche Kraft. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes. Galater 5. Es braucht viel Kraft, sanftmütig zu sein, duldsam zu sein. Sanftmut ist so zu vergleichen, als ob man eine ganz, ganz wertvolle Kristallvase von einem Platz zu dem anderen Platz bringt. Es ist dieses Wissen um diese Kostbarkeit und die Verletzbarkeit des Menschen, der mit entsprechender Vorsicht behandelt werden muss, wo man eine tiefe Achtung hat vor den Rechten und vor den Gefühlen anderer. Wie viele Gemeinden würde heute noch existieren, wäre da nur mehr von dieser Weisheit von oben gewesen, wo gezähmte Herzen da sind, wo man trotz mancher Debatte in Liebe und Milde und Sanftmut miteinander umgegangen wäre. Stattdessen kam es zu Trennungen und Spaltungen. Da konnte man plötzlich der eine mit dem anderen nicht mehr. Dann gehen wir getrennte Wege irgendwann. Und oft waren es gar nicht einmal so schwergewichtige Dinge, um die es da eigentlich ging. Da mag man von der theologischen Lehrauffassung noch so gut stehen und gern von der Gnade Gottes sprechen, aber in der Praxis gibt es Streit, Selbstsucht, Feindschaft, Überheblichkeit, Rechthaberei, bittere Ringkämpfe, hässliche Streitgespräche, aber keine Sanftmut, keine Weisheit von oben, kein gezähmtes Wesen, sitz und bleib und ruhig, bis der Herr das Kommando gibt. Leute mögen gedacht haben, dass sie auf der richtigen Seite stehen und für die rechte Sache einstehen, für die notwendige Sache, aber sie haben ganze Gemeinde zerstört. Manche können Jahre später noch nicht mehr miteinander, die gehen sich aus dem Weg. Ja, es gibt Fälle, das gebe ich zu, da ist auf die größte Portion Sanftmütigkeit und Demut nichts, weil der andere so verhärtet und unnachgiebig und uneinsichtig ist. Aber in viele Fälle hätte man Lösungen gefunden, hätte miteinander weiter vorwärts gehen können, hätte man dem anderen helfen können, hätte den anderen gewinnen können. Aber da war kein gezähmtes, kontrolliertes Wesen da. Man ist einfach aufeinander losgegangen. Im Galaterbrief 5, Vers 15 spricht es von Christen, die sich untereinander beißen und fressen. Jakobus versucht, diese Christen hier die Wahrheit aufzuzeigen und einzuprägen, dass sie trotz all ihrem scheinbaren Eifer und Weisheit falsch liegen können. Wenn sie keine himmlische Weisheit habe, sondern eine irdische, menschliche, teuflische. Und ist dir das lieber, ist es dir klar, lieber Bruder und Schwester, dass du die Worte der Bibel auf die Lippe haben kannst und in deine Gedanken haben kannst und trotzdem benutzt du sie mit irdischer, menschlicher, falscher Weisheit? Ist dir das klar? Das habe die hier getan. Wenn wir diese Worte nehmen, aber sie in einem falschen Geist und Herz mit falschen Motive und aus Stolz und Überheblichkeit gebrauche, dann kommt es zu Streit, Zank, Unordnung, Verwirrung und aller böser Tat. Hör nochmal auf das, was Jakobus hier sagt im Vers 14. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Vieles wird hier gesagt, aber im Grundsätzlichen darf man nie vergessen. Er sagt hier, Weisheit, wahre Weisheit kommt von oben herab. Er hat es im Kapitel 1, wenn wir mal zurückgehen, Kapitel 1, Folgendes gesagt. Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das klingt fast so, als würde der Herr das mit seinem Augenzwinkern sagen. Wenn, also nur für den Fall, wenn irgendjemand Weisheit mangelt, nur gesetzt der Fall, kann er Gott bitten. Und er wird es ihm gern und ohne Vorwurf geben. Normalerweise müssten wir sagen, ja klar fehlt mir die Weisheit. Ich bin eine Masse von Torheit und Weisheit habe ich nicht. Hier zu deinen Füßen, bitte gib mir die Weisheit für diese schwierigen Dinge des Tages und für die einfachen Dinge ebenfalls, weil ich weiß, ich kann sehr viel Albernes und Törichtes tun, sogar in den einfachen Dingen des täglichen Lebens, wenn du mich nicht vor Schaden bewahrst. Und auch in den Dingen, die ich schon 100-mal gemacht habe, kann ich Törichtes tun beim 100. Mal. Er sagt es hier im Zusammenhang mit Anfechtungen. Im Vers 2 sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Die waren schwer verfolgt, diese Christen hier. In Anfechtungen brauche ich Weisheit, das ist der Zusammenhang hier. Warum brauche ich Weisheit? Ich muss sehen, wie geht es weiter? Was ist jetzt das Richtige? Was soll ich lernen in dieser Lektion, in dieser Prüfung? Wie kann ich den Herrn verherrlichen in dieser Situation? Dafür brauche ich Weisheit. Weißt du, diese Stelle hier, Jakobus 1, Vers 5, normalerweise müsste die in deiner Bibel total abgenutzt sein. Viel abgegriffener als manche andere Stelle vielleicht. Weil du eigentlich normalerweise jeden Tag deinen Finger hier drauf tun musst, auf Vers 5 von Jakobus 1 zu sagen, Herr, ich brauche auch heute wieder Weisheit. So wie du es hier verheißen hast, so brauche ich auch heute wieder diese Weisheit. Diese Stelle in der Bibel müsste normalerweise fast durchgescheuert sein. Weil wir jeden Tag unseren Finger da drauf haben, auf dieser Stelle. Oder nicht? Herr, ich brauche diese Weisheit. Wir brauchen diese Weisheit in jedem Bereich von unserem Leben. Ich brauche diese Weisheit im Dienst für den Herrn, in der Gemeinde. Ich brauche diese Weisheit in meiner täglichen Arbeit, In der Firma sind so viele Menschen und alle sind völlig unterschiedlich. Und mit manchen ist es nicht einfach. Ich brauche Weisheit, mit all diesen Menschen umzugehen, richtig umzugehen. Ich brauche Weisheit, um meine Arbeit auch richtig zu machen, mit Sorgfalt zu machen. Ich brauche Weisheit in meiner Ehe. Ich brauche Weisheit in der Familie mit meinen Kindern. Von den kleinsten Kindern an brauche ich Weisheit. Mit den größeren, mit den Teenager, oh Mann, brauche ich Weisheit. Mit den großen Kindern. Weisheit. Ich würde heute manches anders machen wie früher. Manches anders machen wie früher. Und oft ist die große Lektion, dass ich nicht versuche, meinen Ehepartner oder diese Kinder zu ändern, sondern die Weisheit ist, dass ich mich ändern lasse. Der größte Gefalle, was ich meinen Kindern manchmal tun kann, ist, dass ich mich ändere. Das Problem ist nicht der Ehepartner und nicht die Kinder und nicht der schwierige Arbeitskollege oder dieser schwierige Chef. Das Problem ist, dass es mir an Liebe fehlt, dass es mir an Geduld fehlt, dass es mir an Barmherzigkeit fehlt, dass es mir an Weisheit fehlt. Jakobus sagt noch einmal dasselbe in Kapitel 1, Vers 16. Irret euch nicht, meine lieben, geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute, vollkommene Gabe kommt von oben, so wie die Weisheit. Genau dasselbe. Ein Bekannter von mir, ein Bruder im Herrn, hat es als Bildschirmschoner auf seinem PC. Weisheit kommt von oben, kommt von Gott. Jedes Mal, wenn er seinen PC anmacht, weiß er, Weisheit kommt nicht von YouTube, sondern Weisheit kommt von Gott. Das ist ein guter Bildschirmschoner. Oder wie wäre es mit, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit als Bildschirmschoner. Manche sind so überzeugt von sich, weise zu sein und für Gottes Sache zu eifern, aber in Wirklichkeit geht es ihnen nur um ihr fettes Ego. Wie sie gut aussehen und Anerkennung bekommen und Macht und Ehre und eine bestimmte Position. Das ist nicht die Furcht des Herrn, ihr Lieben. Es geht ihnen nicht wirklich um Gottes Ehre und Sache und es ist keine Weisheit von oben. Und Jakobus zeigt den Unterschied zwischen der falschen Weisheit und der wahren Weisheit. Weißt du, man kann sich im Fleisch sehr viel Erkenntnis aneignen. Das kann man auch im Fleisch. Sich sehr viel Erkenntnis und Bibelwissen aneignen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als Christen zu hören, wie sie mit einem kalten Herzen Bibelvers nach Bibelvers nach Bibelvers zitieren und runterleiern. Mit Weisheit geht es nicht. Weisheit kommt von Gott. Erkenntnis kannst du dir im Fleisch aneignen. Weisheit kommt von oben, Weisheit von Gott. Und glaub mir, Gott ist nicht beeindruckt von deiner noch so großen Erkenntnis. Es beeindruckt ihn nicht. Auch nicht deine großen Gaben. Er ist nur von einer Sache beeindruckt. Wie viel Christusähnlichkeit sehe ich in ihm und in ihr? Wie viel Christusähnlichkeit sehe ich in ihm und in ihr? Das beeindruckt ihn. Deine Erkenntnis, wenn sie nichts Wartendes bringt, dann kannst du sie zum Fenster rauswerfen. Kannst du den Hase geben. Es geht nicht darum, einfach nur die Lehren der Gnade vorwärts, rückwärts, seitwärts aufzusagen. Und nachts, wenn man dich um 3 Uhr weckt, kannst du die 5 Solas sagen und auch erklären. Darum geht es nicht. Wie viel Christus ist in deinem Leben? Darum geht es. Wisst ihr, Jakobus hätte es alles bei Vers 13 belassen können, wo es von dem guten Wandel spricht. Und dann hätte viele gesagt, ha ja, das trifft bei mir genau zu, ich führe so einen guten Lebenswandel. Aber Jakobus geht viel, viel weiter und er sagt, ich möchte dir jetzt zeigen, was eine falsche Weisheit auszeichnet und charakterisiert und antreibt. Und um das herauszufinden, musst du nicht weitergehen, als deine Motive zu untersuchen, die dein Handeln zugrunde liegen und die sind in deinem Herzen. Weil in Vers 14 von Kapitel 3 sagt er, Vers 14, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, in eurem Herzen, vom Herzen ist hier die Rede. Das heißt, wenn du dich selber vor dem Herrn prüfst, was ist dann das, was deinen Wandel motiviert, deine Entscheidungen, deine Einstellungen? Wo falsche Weisheit ist, da sind auch falsche Motive zu finden. Bitterer Neid, sagt er hier, Vers 14. Das Griechische ist interessant, das heißt Pikron, Selos, das heißt scharfer Eifer, scharfer Eifer. Da ist jemand von einem mächtigen Eifer angetrieben, aber es ist ein bitterer Eifer. Pikron, scharf, schneidend. Und jemand, der in dieser irdischen, weltlichen oder gar teuflischen Weisheit lebt, mit dem ist schwer auszukommen. Da ist so eine Schärfe in seinem Leben, durch diese Selbstsucht in seinem Herzen, dass sie zu einem Menschen macht, der mit seiner ganzen Schärfe leicht, ganz, ganz leicht andere verletzt, Dinge ausfechten will, egal um welchen Preis. Vor allem, wenn das mit dem Zweiten, das hier genannt wird, zusammenkommt, Selbstsucht, Eigennutz. Kann ich mal deines Bibelstudium mache ich heute Nachmittag. Eigennutz und Streit, das steht ganz oft in der Bibel beieinander, nebeneinander. Und dann können in einer Gemeinde viele gute Predigten und Bibelstunden sein und orthodoxe Lehre und beachtliche Dienste und vielleicht erhebliche Opfer gebracht werden. Aber persönliche Spannungen und Streitigkeiten rauben der ganzen Arbeit den Segen Gottes, wo Leute auf Geltung bedacht sind und man nur sich selber sieht, in der falschen Weisheit. Und dann gibt es Zusammenstöße und Entzweiungen, Zerwürfnisse. Und die Krönung ist dann, dass man dann auch noch stolz auf sich selber ist, weil man denkt, ich tue das ja im Eifer für den Herrn. Vers 14 sagt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Es ist falsch, was du da tust. Weil in dem ganzen Streben geht es ihnen gar nicht um das Reich Gottes und die Ehre Gottes, das Wohl der anderen. Ganz andere Dinge, die hier wichtig sind. Vers 15 sagt er, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische Weisheit. Das ist die zweite Beschreibung dieser falschen Weisheit. Sie ist nicht nur irdisch, sie ist auch seelisch, sinnlich, fleischlich, natürlich. Dasselbe Wort kommt im 1. Korinther 2, Vers 14 vor, wo es heißt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Diese Weisheit, dieses Denken ist bestimmt von dieser gefallenen, sündhaften Natur des Menschen. Solche Leute haben vielleicht das Wort Gottes auf ihre Lippe, aber es regiert nicht in ihre Herzen. Nicht in ihrem Denken und Fühlen, sondern ihr Denken und Empfinden will das Wort Gottes beurteilen. Kennst du auch solche Leute? Die sagen, weißt du, die Schrift, die sagt, du sagst zu ihnen, weißt du, die Schrift, die sagt, wir sollen die Brüder lieben, wir sollen sogar unser Leben für sie geben, wir sollen 70 mal 7 mal vergeben und für unsere Feinde beten. Und sie sagen, ja, ich weiß, das steht in der Bibel, aber ich kann dir nicht leiden, ich kann dir nicht leiden. Sie wird regiert von ihren Gefühlen, nicht vom Wort Gottes. Weißt du, was richtig groß ist in der Welt und in der Gemeinde? Vom Fühlen regiert zu werden, von meinen Gefühlen. Nicht vom Wort Gottes. Wir sollen immer im Glauben wandeln und vom Wort Gottes bestimmt sein, vom Herrn bestimmt sein, nicht nach unseren Gefühlen. Deshalb kann man manche Leute auch nur ganz schwer korrigieren, weil sie die sehen die Kritik gleich als einen persönlichen Angriff anderen. Die werden gleich zornig und bitter und sauer, weil sie von ihren Gefühlen beherrscht werden, anstatt vom Geist Gottes und vom Wort Gottes. Und deshalb sage ich es dir nicht, was in Ich liebe diesen Vers. Psalm 141, Vers 5. Da heißt es: Der Gerechte schlage mich, das ist Gnade. Und er züchtige mich, das ist Öl für mein Haupt. Und mein Haupt soll sich nicht dagegen sträuben, wenn es auch wiederholt geschieht. Das ist ein herrlicher Vers. Ich lese ihn nochmal. Der Gerechte schlage mich, das ist Gnade, und er züchtige mich, das ist Öl für mein Haupt, und mein Haupt soll sich nicht dagegen sträuben, wenn es auch wiederholt geschieht. Psalm 141, Vers 5. Das ist Weisheit von oben. Aber wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten, heißt im Jesaja 5. Wie oft hat Salomo das gesagt, der weiseste Mann der Erde, der weiseste Mann, der je gelebt hat. Wie oft sagt er das in der Sprüche? Zwei Beispiele, Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Sprüche 13, Vers 10. Unter den Stolzen ist immer Streit. Unter den Stolzen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Nun, in Vers 13 hat Jakobus Folgendes gefragt und dann festgehalten. Wer ist weis und verständig unter euch, der zeige durch seinen guten Wandel und seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt? Was er dann in Vers 14 bis 16 beschreibt, das sind die Früchte der Weisheit, wie sie aussehen. So wie in Galater 5 diese neunfältige Frucht beschrieben wird, so haben wir das hier wie, wenn man das nimmt, diese Weisheit von unten, das ist wie so eine Wüste. Das sind einfach nur Dornen und Disteln, nur unschöne Sachen, die da wachsen. Aber was er hier jetzt beschreibt in den folgenden Versen, es ist wie ein wunderbarer Garten, wo die herrlichste Blumen und Früchte wachsen. Und er zählt die dann nacheinander auf in Vers 17. Guck mal, was da alles wächst. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Das ist das Erste, was er hier sagt. Was an Bedeutung ist Reinheit? Was bedeutet frei von Verschmutzung, von Befleckung? Es meint die Lauterkeit des Sinnes gegenüber Gott und anderen Menschen. Es beinhaltet unsere moralische Reinheit, aber es geht noch viel tiefer bis hinein in die Motive, in unsere Gesinnung. Und eine der mächtigsten Waffen, die wir haben, wenn Versuchungen kommen und an uns herantreten, ist diese Seligpreisung, die sagt, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Denn sie werde Gott schaue. Wenn man solche eine Gesinnung habe, die einzig und allein darauf abzielt, Gott zu gefallen, seine Ehre im Auge hat, frei ist und rein von alle eigene falsche Motive, werde wir Gott schauen. Wir werden ihn erkennen, wie er uns zur Seite steht, in der allergrößten Versuchungen und Prüfungen, die da sind. Wir werden Gott schauen, wenn es durch dieses finstere Tal geht und er sagt, ich bin bei dir, dein Stecken und Stab durch mich. Wir werden Gott schauen, wenn es durch das Feuer geht und durch das Wasser geht, so wie die drei Freunde im Buch Daniel, die mitten in diesem Glutofen sind und sie haben den Sohn Gottes gesehen. Sie haben sogar ihre Fesseln da drin auch noch verloren. Sie haben ihn nicht nur gesehen, sie haben das, was sie noch gebunden hat, von dem wurde sie freigemacht, in dem Feuer. Das Feuer hat sie freigemacht. Ja, wir werden Gott schauen im Himmel. Und das ist der Himmel des Himmels. Es ist der funkelnde Diamant in dem goldenen Ring. Aber mit Glaubensauge werden wir den Herrn auch jetzt sehen, wie ein David, der sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Daran freut sich mein Herz und meine Seele. Frohlockt. Wie in Absalom sind wir halbtot, wenn wir das Angesicht des Königs nicht sehen dürfen. Das Zweite, was Jakobus hier in Vers 17 als ein Merkmal der Weisheit von oben nennt, ist Friedfertigkeit. Die Weisheit von oben ist friedfertig. Und das ist so völlig gegen unsere natürliche Neigung. Weil wir wollen unseren Weg und unsere Meinung durchsetzen und notfalls mit Kampf. Die Weisheit von oben aber ist friedfertig. Sie liebt den Frieden, sie trachtet nach Frieden, sie jagt ihm nach. Sie ist ein Brückenbauer, sie ist ein Friedenstifter. Sie ist wieder verbindende Mörtel zwischen diese eckigen und scharfkantigen Backsteine. Diese Steine, die da in diesen Bau eingefügt werden. All das aber ohne die eigene Reinheit zu beflecken oder faule Kompromisse einzugehen, wo man um des lieben Friedens willen die Wahrheit verkauft. Deshalb kommt Reinheit zuerst und dann die Friedfertigkeit. Manche denken, man kann diese Art von Weisheit leicht bekommen, aber mein lieber Bruder und Schwester, das fast immer braucht es sehr viel Ringen. Fast immer ist es verbunden mit sehr viel Ringen, diese Weisheit zu bekommen. Wie ein mein Sprachzentrum. Fast immer muss man ringen wie ein Jakob mit dem Herrn. Und manchmal verwundert er einen. Das Fleisch, wie beim Jakob, die Hüfte. Und manchmal verwundert er unser Fleisch. Unserem Fleisch tut es weh. Manche Lektionen müssen wir mit sehr viel Schmerzen lernen. Es tut unserem Fleisch weh, aber der Geist liebt es. Der Geist liebt es. Das Fleisch nicht. Manchmal denken wir, ja, aber Herr, da ist jetzt so viel schief gegangen und hier hat es geklappt und warum hier? Und warum hast du mir es nicht gezeigt? Und er sagt, du warst gar nicht belehrbar. Du hast ja gar nicht zugehört. Du begreifst es anscheinend nur auf diese Art. Manchmal müssen wir mit dem Herrn ringen, dass man das lernt, diese Weisheit. In 1. Korinther 14, Vers 32 heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Hier heißt es aber, wo diese irdische, menschliche, teuflische Weisheit ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Weil diese irdische Weisheit fragt nicht nach Gott, nicht nach seinen Maßstäben, nicht nach der Ewigkeit. Irdische Weisheit entscheidet, hör zu, irdische Weisheit entscheidet gern nach dem derzeitigen Lauf der Dinge in der Welt. Das, was die breite Masse denkt und tut, das, was populär ist und ankommt bei der Mehrheit, wie sieht der derzeitige Trend aus, was denken die meisten, was glauben die meisten, was wichtig wäre, da fühlt man sich sicher bei der Mehrheit. Da kann man doch gar nicht falsch liegen, wenn die Mehrheit das als richtig erachtet. Was die irdische Weisheit aber nicht bedenkt ist, es kommt der Tag, wo nur die Meinung von einem einzigen zählt. Von dem Herrn Jesus Christus. Es ist egal, was seine Freunde sagen. Es ist egal, was die Mehrheit und die Masse sagt. Es ist egal, was irgendeine Statistik sagt. Es ist egal. Das muss auch eine Gemeinde lernen. Manchmal frage Leute, aber mache das nicht die meiste Gemeinde so und so? Ich sage es dir mit allem Respekt, aber mit der größten Überzeugung. Es ist egal, was die meiste Gemeinde macht. Es ist egal. Das Einzige, was zählt, ist, was sagt das Wort Gottes? Alles andere ist völlig unwichtig. Weil eines Tages müssen wir nicht vor andere Gemeinde Rechenschaft ablegen, sondern vor dem Herrn und vor dem Haupt der Gemeinde. Aber wenn du keine Weisheit von oben hast, dann ist es dir wichtig, was andere Leute denken, was die breite Masse tut. Und genauso erzielen die Falschlehrer ihre Erfolge. Von ihnen heißt es im 1. Johannes 4, Vers 5, sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Die Falschlehrer reden das, was die Welt höre will, und die Welt schluckt es und hört ihnen zu. Und deshalb wirst du immer wieder sehen und merken, da wo irdische, menschliche Weisheit zugange ist, da ist Unordnung und viele unreine, unheilige Dinge. Da nimmt man es nicht sehr ernst mit der Sünde, Gottes Maßstäbe werden ignoriert, Gottes Wort wird verunehrt und verachtet. Da wo aber das Wort Gottes und Weisheit von oben geachtet wird, da ist zuerst Reinheit, Vers 17. Und erst dann wird Friedfertigkeit genannt. Und jeder Friede, der auf Kosten dieser Reinheit geht, ist ein teuflischer Friede, ihr Lieben. Wenn Friede bedeutet, dass ich Gottes Wort ignorieren soll, wenn Friede bedeutet, dass ich Sünde entschuldigen soll und bagatellisieren soll, wenn Friede bedeutet, dass ich nicht zuerst nach Reinheit trachte, ist es ein falscher Friede, ein Pseudofriede, ein teuflischer Friede. Amen. Als drittes nennt Jakobus dann Güte. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedfertig und nun gütig. Es beinhaltet verschiedene Eigenschaften wie Milde, Höflichkeit, Freundlichkeit, Besonnenheit, rücksichtsvoll sein, gütig sein, wohlwollend sein, behutsam sein. Es ist die Eigenschaft, wo man einfach auf seine Rechte beharrt, sondern auf die Gefühle der anderen achtet. Wo man nicht schroff ist anderen gegenüber, sondern rücksichtsvoll. Einer hat es gesagt, man geizt nicht mit liebevoller Fürsorge. Man ist nicht grob, nicht sarkastisch, man schneidet dem anderen nicht einfach das Wort ab im Reden. Es ist ein Merkmal, was bei Ältesten gesucht wird, 1. Timotheus 3, Vers 3. Auch beim Schlichten von Auseinandersetzungen, wie bei der Evodia und der Syntiche in Philipper 4, Vers 5 wird es genannt, da heißt es, eure Milde, dasselbe Wort, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Das vierte Merkmal der Weisheit von oben, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Da könnte ich jetzt lange, lange stehen bleiben. Sehr lange sogar. Dann seid ihr vielleicht beim Abendessen daheim. Lässt sich etwas sagen. Man kann fast niemand irgendwas sagen. Nicht einmal der jüngste Christ. Geh mal weiter. Das Wort kommt nur hier vor, im Griechischen. Es bedeutet folgsam sein, belehrbar sein. Im außerbiblischen Gebrauch wurde es verwendet bei jemandem, der sich militärischer Disziplin unterworfen hat. Es ist das Gegenteil von Sturheit, Halsstarrigkeit, Unnachgiebigkeit. Es ist die Bereitschaft nachzugeben. Es lässt sich etwas sagen, es lässt sich überzeugen. Mit so jemand lässt sich gut leben und arbeiten. Würde das andere von dir, so sage, dir bescheinigen, dass du belehrbar bist und dir etwas sagen lässt, oder sage sie, vergiss es, er stur wie ein Maulesel. Er will immer seinen Kopf durchsetzen. Oder sie. Sind all die hier aufgezählten Merkmale nicht wunderbare Früchte? Blume, gerade auch im Garten der Gemeinde. Da, wo wir solche Weisheit von oben erkennen und kultivieren. Das fünfte Merkmal der Weisheit von oben, das uns hier genannt wird, es ist Vollbarmherzigkeit und guter Früchte. Die beiden werden hier zusammen genannt, so wie das reine Herz und dem Friedenstifter. Es wird an die Bergpredigt erinnert, wo das heißt, glückselig sind die Barmherzigen. Barmherzigkeit bringt Mitgefühl, Mitleid, ist hilfsbereit. Sie beugt sich nieder, um zu helfen, so wie der barmherzige Samariter. Sie erweist dem Gutes, der in Schmerze und Leid ist, bedürftig ist. Oder dem, der in die Irre gegangen ist, hilft ihm zurecht. Von Natur aus sind wir hart, zynisch, kalt, verurteilend, nachtragend. Wenn wir voll Barmherzigkeit sind und unter der Kontrolle des Geistes von oben und Weisheit von oben, dann helfen wir nicht nur dem, der ohne eigenes Verschulden in Not gerade ist, sondern auch, haben auch Mitgefühl mit dem, der schuldig geworden ist und vielleicht Strafe verdient hat. Und belasse es auch da nicht nur bei guten Worten, sondern sind bereit, ihm zu helfen, wenn wir können, wo wir können. Als nächstes wird uns hier gesagt, Vers 17, die Weisheit von oben ist unparteiisch. Unparteiisch, das griechische Wort bedeutet ungeteilt und deshalb mit hin und her schwankend. Es nimmt stets die gleiche Haltung ein, ungeachtet der vielen Unterschiede unter Menschen. Ein Ausleger beschreibt es so, Zitat, man stellt nie fest, dass sich diese Weisheit Menschen gegenüber launenhaft oder willkürlich verhält. Sie ist nie Schwankungen unterworfen. Die sozialen, moralischen und geistlichen Unterschiede unter den Menschen werden von dieser Weisheit ausnahmslos übergangen. Ihre Haltung bleibt unverändert, ob im Kontakt zu Reichen oder Armen, Redlichen oder Schlechten, Religiösen oder anderweitig Orientierten. Man redet niemand nach dem Mund, ist nicht von Vorurteilen geleitet, sondern in allen Dingen ist das Wort Gottes unser Maßstab und Richtschnur und sicherer Führer. Zitat Ende. Und schließlich wird uns gesagt in Vers 17, die Weisheit von oben ist ohne Heuchelei. Wahre Weisheit gibt nie vor, etwas zu sein, was wir nicht sind. Man spielt dem anderen kein Theater vor. Man ist offen und ehrlich, aufrichtig, wahrhaftig, echt, authentisch, frei von allen Vortäuschungen. Nun, ihr Lieben, was wird unser Ertrag bei der Ernte sein, wenn wir diese sieben Dinge der Weisheit von oben aussäen? Vers 18 sagt uns, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Gerechtigkeit und Friede in überreichem Maß wird unser Ertrag sein. Wir alle säen, damit wir ernten. Und was wir aussäen, das werden wir ernten. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. All die Mühe beim Säen und das geduldige Warten dienen ja dazu, einen guten Ertrag zu erzielen. Wo aber bitterer Neid, Selbstsucht und kein gezähmtes Wesen der Sanftmut und Heuchelei und Parteilichkeit da ist, kann nichts Gutes rauskommen. Viele Christen haben große Probleme, weil sie sich zu oft von ihren Gefühlen leiten und bestimmen lassen. Und diese Gefühle sind trügerisch und sie können ein Anlüger und Fehlleiter. Genauso wenig sollten wir uns von unserem Eifer bestimmen lassen. Es kann manchmal ein blinder Eifer sein. Eifer und Aufrichtigkeit sind zwei wunderbare Dinge. Aber sie können uns ins Verderben führen, wenn sie uns kontrollieren und bestimmen. Weißt du, dann hörst du manchmal von irgendeiner Sache und bist total begeistert und voller Eifer. Man will aufrichtig dabei sein, aber man überschlägt nicht die Kosten. Man prüft es nicht vor dem Herrn. Man prüft es nicht vor dem Wort Gottes. Man prüft nicht seine eigene Herze. Und irgendwann ist man nur noch wie ein Jagdhund und rennt nur noch los. Das ist keine Weisheit von oben. Gott hat uns berufen zu solch einem Leben in Weisheit und er kann uns dazu befähigen. Nun zum Schluss lass mich dich fragen. Ist unser Leben ein klarer Hinweis auf solche Weisheit von oben? Demonstrieren wir solche Weisheit mit unserem Lebenswandel? Damit hat Jakobus ja begonnen in Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Zweite Frage. Zeugt unser Gebetsleben hiervon? Wann haben wir das letzte Mal den Herrn um Weisheit gebeten? Und um ein belehrbares Herz und ein weises Herz. Wenn der Herr uns erscheinen würde, so wie er dem Salomo erschienen ist und zu uns sagt, bitte, was ich dir geben soll. Was würden wir antworten? Würden wir Reichtum wollen? Ein großes Haus? Swimmingpool, tolles Auto, zweimal im Jahr Urlaub, Ehre, Macht. Gott sagt zu Salomo, weil du weder um ein langes Leben noch um Reichtum noch den Tod deiner Feinde gebeten hast, sondern um Weisheit und Einsicht wird sie dir gegeben werden. Wie sagt die Königin von Saba zu Salomo, glücklich, glücklich sind deine Leute, glücklich diese deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. 1. Könige 10. Dritte Frage. Zeugt unser Bibelstudium von unserem Trachten nach Weisheit? Ich meine, wenn du Weisheit erlangen willst, wo willst du sie finden, wenn nicht im Wort Gottes? Wenn wir den Wert der Weisheit erkannt haben, dann begehren wir sie mit unserem ganzen Herzen. Ein jüdischer Rabbi ging einmal mit einem seiner Schüler am Strand am Meer entlang. Und der Schüler fragt den Rabbi, Rabbi, wie kann ich Weisheit bekommen? Und der Rabbi schnappt ihm am Genick, rennt mit ihm rein ins Meer und tunkt ihn runter. Und hält ihn unter Wasser. Und er strampelt. Aber er kommt nicht raus. Er hält ihn unter Wasser. Langsam steigen die Luftblase schon hoch. Und dann zieht der Rabbi ihn raus aus dem Wasser. Und dann sagt er, so wie du gerade nach Luft gerungen hast, wenn du so nach Weisheit ringst, dann wirst du sie kriegen. Begehren wir solche Weisheit? Ist sie uns wichtig? Gleicht dein Herz und Seele eher einer Wüste? Wo so viele dieser unschönen Dinge, die wir gehört haben, genannt werden hier, wo die alles überwuchern? Oder ist da etwas von diesem herrlichen Garten zu erkennen, wo schon ganz viele dieser Früchte der Weisheit von oben blühen? Damit mache ich Schluss. Ich lese es nur vor. Sprüche 3. Kann man sich gut merken. Jakobus 3, 13 bis 18. Und jetzt Sprüche 3, 13 bis 18. Pass auf. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet. Dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb. Und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Weisheit, ihr Lieben.